Guten Abend und herzlich willkommen im Kepler-Salon. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich heute zu uns gekommen sind. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich Wolfgang Petrisch heute bei uns begrüßen darf. Und ja. Wir, glaube ich, einen sehr spannenden Abend vor uns haben. Vorneweg, wie üblich, ein paar organisatorische Infos. Sie können sich jederzeit an der Bar mit Getränken versorgen. Wir freuen uns über Ihre freiwilligen Spenden dafür. Also jederzeit, es ist doch sehr dicht besucht, wenn Sie denken, oh, ich muss mal Luft schnappen, ich brauche was zu trinken, bitte einfach gehen. Man wird nicht schief angeschaut hier herinnen, wenn man mal aufsteht. Ja, dann wie immer die Info. Es gibt wie immer einen Input und dann natürlich die Möglichkeit fürs Gespräch. Da ersuche ich Sie wie immer um ein kurzes Zeichen mit der Hand. Ich schaue, dass ich das so ziemlich der Reihenfolge nach schaffe, Sie dranzunehmen. Sie bekommen ein Mikro. Ich würde Sie bitten, da auch wirklich reinzusprechen. Es werden ja alle Veranstaltungen des Kepler Salon aufgezeichnet und da ist es dann sehr schade, wenn man die Fragen nicht hört, nur die Antworten. Da würde wirklich was fehlen. Ja, und gleichzeitig auch mein Dank an die Finanziers des Kepler Salons, die es möglich machen, dass er wie immer bei freiem Eintritt stattfinden kann. Stadt Linz, Land Oberösterreich, aber auch der Unterstützungsverein Freunde des Kepler Salons und da auch die Einladung, da gerne Mitglied zu werden. 25 Euro im Jahr und Sie ja, tragen mit dazu bei, dass das weiterhin in so toller Qualität laufen kann. Ja, mein Name ist Barbara Krennmeier und ich freue mich, dass ich hier wieder mal sein darf und Gastgebern darf noch dazu bei so einem spannenden Abend. Ja, ich war 16 Jahre alt, als der eiserne Vorhang gefallen ist. Also das ist ja so das Alter, wo man das erste Mal so richtig bewusst politisch was mitkriegt und das wahrnimmt. Und ich kann mich noch so gut an diese Freude erinnern, dass jetzt unsere Nachbarn auch alle in Freiheit leben werden und dort Demokratie haben werden. Also das war eine Euphorie, die nicht nur ich hatte. Das hat sich schon ja, durchweg so angefühlt. Und Francis Fukuyama, der ist ja doch etwas bedeutender als ich und erfahrener, hat da immerhin dann den Begriff vom Ende der Geschichte da geprägt. Denn es gäbe ja nun keinen Konflikt um die Demokratie mehr. Darum hat er das Ende der Geschichte ausgerufen. Jetzt haben wir beinahe 30 Jahre später und es sieht doch gänzlich anders aus. Diese so als sicher geltenden Grundpfeiler unserer westlichen Welt, die wanken ganz ordentlich und wir stehen irgendwie vor großen Fragen. Einerseits, wie ist es denn dazu gekommen in diesen 30 Jahren, was ist da passiert, was bedeutet das für uns in Europa und wie können wir es schaffen, dass unsere Kinder und unsere Enkelkinder noch in Frieden und Wohlstand leben werden, denn ich denke, das wünschen wir uns alle. Das sind wirklich sehr, sehr große Fragen und darum freut es mich sehr, dass wir Wolfgang Petrisch heute zu Gast haben. Er hat einfach sehr, sehr viel Erfahrung und Wissen über Politik, über internationale Entwicklungen und er kann Zusammenhänge herstellen und neue Einsichten verschaffen. Das habe ich deshalb auch schon erfahren, weil er das jetzt alles in einem Buch zusammengefasst hat, dass ich dir auch ganz herzlich gleich einladen darf, sich das zu Gemüte zu führen, weil in aller Tiefe werden wir das heute nicht besprechen können. Es gibt einen Büchertisch von der Buchhandlung Fürselberger, da können Sie sich dann gerne eindecken mit dem Buch im Nachhinein. Ja, wie stellt man einen Wolfgang Petrisch vor? Das ist gar nicht so einfach. Ja, ich glaube, es ist bekannt, er war Sekretär von Bruno Kreisky. Das waren, wie er selber schreibt, intensive Lehrjahre, die ihn geprägt haben. Seinerseits die Leidenschaft und die Engagement, die das Wichtigste sind, hat er da mitgenommen. Aber auch die Außenpolitik Kreisky, vor allem dieses Bemühen, dieses intensive Bemühen um den Frieden zwischen Israelis und Palästinensern. Er war aber dann selber auch sehr viel im Ausland tätig, in New York, Genf, Paris und Belgrad für Österreich, die EU und die Vereinten Nationen tätig. Das, was, denke ich, jeder von uns auch mitbekommen hat, ist seine Rolle als EU-Sonderbeauftragter für den Kosovo. Da war er 1999 EU-Chefverhandler bei den Friedensverhandlungen von Rambouillet und Paris. Als hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, das war von 1999 bis 2002, hat er die zivile Implementation des Friedensvertrags von Dayton geleitet. Aktuell ist er Präsident der Austrian Marshall Plan Foundation. Ja, und alle diese Erfahrungen haben seinen Blick auf die internationale Politik geprägt und ich freue mich, dass er uns daran heute teilnehmen lässt. Bitte, Herr Petrich.
Vielen Dank, danke für die Einführung. Ich bin ziemlich unvorbereitet dahergekommen und habe mir aber gedacht, Kepler, Linz, vielleicht hat das etwas damit zu tun und tatsächlich bin ich jetzt in einer Kurzaufklärung eingeführt worden. Tatsächlich hat Kepler hier gewohnt, 10 Jahre habe ich gehört. Und mit Kepler fällt einem natürlich auch der Begriff Aufklärung ein. Und man könnte sagen, dass dieses Buch in Wirklichkeit als Hintergrund hat die Frage, ob wir jetzt das Ende der Aufklärung erleben. Wenn die Ratio, die Vernunft, die Fakten einen, sagen wir, menschlichen Umgang miteinander in den internationalen Beziehungen, abgesehen natürlich jetzt von den lokalen Beziehungen, sondern ich bin natürlich besonders in den internationalen Beziehungen mit diesem Buch und mit dem Thema unterwegs, ob die irgendwo abhanden gekommen sind, ob die uns abhanden gekommen sind, ob das eine Frage ist, die sich heute nicht mehr stellt und was dahinter steckt. Nach dem Kulturbruch des Zweiten Weltkrieges und der Shoah hat es ja eine völlig neue Wende in den Zeiten sozusagen, einen Epochenwechsel nachgerade gegeben, auch in den Köpfen derjenigen Menschen, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, wie wollen wir eigentlich leben? Wie wollen wir unser Zusammenleben gestalten? Und es spielt sich klarerweise auf der persönlichen, lokalen Ebene ab. Das spielt sich in einem Bundesland ab, natürlich auch in einem Staat, aber auch in Europa. Und ich glaube, dass wir heute, wie auch damals, feststellen können, mit einem Blick auf 1945 und danach, dass es damals ein paar offensichtlich sehr entschiedene Persönlichkeiten gegeben hat, die sich was dabei gedacht haben, wie sie die Welt nach 1945 gestalten wollen. Wir wissen, wir feiern heute oder heuer und begehen 100 Jahre Ende des Ersten Weltkrieges und wir wissen, wie problematisch die Geschichte nach 1919, als die Friedensverträge in den Pariser Vororten ausgearbeitet worden sind und wie sehr sich da diese damalige Einstellung, dass man eben die großen Imperien sozusagen abgewickelt hat und die Nationalstaaten entstanden sind, welche Fehler man damals gemacht hat, wie man sie im Nachhinein festgestellt hat und wie man nach 1945 diese Fehler interessanterweise nicht gemacht hat, obwohl man sagen muss, wenn wir heute daran denken, wie die insbesondere die Vereinigten Staaten, die damit zur Weltmacht auch aufgestiegen sind, durchaus konkurrierende Pläne für die Zukunft Europas hatten. Und es hat auch Pläne gegeben, dass man zum Beispiel Deutschland zu einem Agrarstaat macht. Ja, sagt also, mit den Deutschen, da ist es wahnsinnig schwierig, da müssen wir schauen, die müssen wir in Schach halten. Und eine Option ist es gewesen, das wird ein großes Agrarland werden und beliefert dann die Vereinigten Staaten und so weiter. Durchgesetzt haben sich allerdings sozusagen im Sinne eines aufgeklärten Eigeninteresses diejenigen, die versucht haben, diesen zerstörten Kontinent wieder auf die Beine zu helfen und mit einem Blick in die Zukunft und auf die eigenen Erfahrungen nach dem Ersten Weltkrieg, dass sozusagen die Vereinigten Staaten ein zweites Mal eingreifen mussten in Europa, sich gesagt haben, wir müssen hier vor allem Verantwortung, Eigenverantwortung und eben natürlich gemäß der amerikanischen Auffassung eine Demokratie etablieren. Und das hat in gewisser Weise so sehr geklappt, dass man heute zum Beispiel und schon seit Jahren Deutschland insbesondere vorhält, jenen Deutschen, die eine Generation, zwei Generationen vorher als die kriegerischen Preußen dagestanden sind, dass man den Deutschen heute vorhält, ihr tut zu wenig für das Militär. für die Verteidigung und so weiter. Das heißt, ich, in so einem Fall sage ich immer den Amerikanern, wenn sie, ich habe ja lange dort auch gearbeitet und gelebt und bin immer wieder auch dort mit der Marshallplan-Stiftung und so weiter, sage ich, das ist euch unglaublich gelungen. Ihr habt aus den Militaristen, den Deutschen, habt ihr Friedens- und friedfertige Menschen gemacht, die gar nicht mehr dran glauben, dass man mit der Waffe etwas durchsetzen kann. Diese Einstellung hat sich natürlich nach 1945 auch auf europäischer Ebene durchgesetzt und die Gründerväter, wie wir das etwas pathetisch sagen, der europäischen Einigung haben ja gerade darauf auch gesetzt. Ja. Sie gesagt haben, Schluss mit lustig, wir wollen diese Art der europäischen Bürgerkriege, die diesen Kontinent vernichtet hat, der Europa, die einstige Weltmacht sozusagen, zu einem regionalen, zerschlagenen, in Nationalstaaten aufgeteilten Kontinent gemacht haben, das wollen wir nicht fortsetzen. Ja, wir wollen da kein 1918, heute 1945 ist was anderes. Wenige Jahre nachdem dann die Amerikaner mit ihrem Marshallplan den Europäern auf die Beine geholfen haben, hat sich in Europa durchgesetzt die Einstellung, wir müssen uns endlich einigen. Und der historische Konflikt, der den Kontinent zerrissen hat und immer wieder zu Kriegen geführt hat, war natürlich die Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland. Das ist sozusagen diese Säule, die heute noch sehr wichtig ist. Jedes Mal, wenn Sie Frau Merkel hören oder jetzt Herrn Macron, das ist irgendwo so das Narrativ, die Erzählung, die europäische Erzählung eigentlich. Die einzige, muss ich schon mal dazu sagen, dass wir noch wirklich keine einheitliche und wirkliche europäische Erzählung haben. Ein Narrativ, wo wir sagen, deshalb sind wir Europäer. Das ist, glaube ich, auch irgendwo die geistige Krise, in der dieses europäische Projekt steckt. Jedenfalls hat man da in Schritten über viele Jahre und Jahrzehnte etwas aufgebaut, dass man dann auch Friedensmacht genannt hat. Es wird vergessen, dass die Europäische Union ist ein Friedensprojekt. Ja. Und diese Entwicklung hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Attraktion dieses westlichen Modells von Demokratie, Liberalität, Menschenrechten eine unglaubliche Wirkung hatte auf die kommunistischen Staaten. Und wenn wir jetzt zurückdenken, war es letzten Endes so, dass natürlich die Aufrüstung, der Wettbewerb zwischen den USA und der Sowjetunion einerseits, aber andererseits sozusagen die Softpower der europäischen Einigungsbewegung, die Sowjetunion zerstört haben. Natürlich war es in erster Linie, hat das sowjetische System einfach wirtschaftlich nichts gebracht. Ja? Und die Menschen orientieren sich ja nicht so sehr jetzt nach irgendwelchen Idealen, sondern sie wollen die Ideale konkret verwirklicht sehen in durchaus sehr materieller, um nicht zu sagen materialistischer Weise. Und diese Attraktion, die hat dann auch Francis Fukuyama gemeint, als er gesagt hat, eben, das ist das Ende der Geschichte, denn die Staats- und Regierungsform war eben eine liberale Demokratie. Jetzt kann man sofort einwenden, na gut, wenn man also die amerikanische und durchaus auch die europäische Außenpolitik anschaut, so liberal ist es nicht zugegangen, als man im Kalten Krieg Vietnam zerstört hat oder auch dann vor allem nach dem Ende des Kalten Krieges Afghanistan, aber insbesondere Irak zum Beispiel oder wie die Tragödie in Syrien abläuft. Also da ist gerade an diesen Beispielen kann man aufzeigen, wie problematisch es auch ist, jetzt irgendeinen Endsieg auszurufen, einer Ideologie, einer Idee, so gut sie auch sein mag. Denn letzten Endes ist es so, dass dass allein schon aufgrund der menschlichen Existenz so etwas wie Stillstand gar nicht möglich ist. Alles entwickelt sich weiter, vieles wird intensiver, wird legitimer sogar, aber genauso passieren Dinge, wo an sich gute und richtige Einstellungen und Ideen quasi durch den Gebrauch sich delegitimisieren. Ja, das sieht man klarerweise gerade in der Politik der Vereinigten Staaten in Verbindung mit Europa, wenn man also hier an die bereits erwähnten Kriege und Interventionen denkt, wo auch diese Idee der Vereinten Nationen, dass wenn ein Staat seine Bürger so unterdrückt, wie das eben in kommunistischen Systemen der Fall gewesen ist oder wie es auch im Falle Jugoslawien gewesen ist, dass dann die internationale Gemeinschaft, dass der internationalen Gemeinschaft dann die Pflicht erwächst, dort einzugreifen. Ein äußerst problematisches Konzept, Responsibility to Protect heißt das, also die Verantwortung, wenn der eigene Staat, der dazu da ist, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen, wenn er dieser Aufgabe, dieser Grundaufgabe des Staates nicht mehr, seines Staates, seiner Regierung nicht mehr nachkommt, dass dann diese Pflicht auf die internationale Gemeinschaft übergeht. Hat natürlich zu problematischen Ergebnissen geführt. Wir denken daran, dass zum Beispiel im Falle des Zerfalls Jugoslawiens die UNO sehr wohl unterstützt hat, die Intervention in Bosnien-Herzegowina, aber zum Beispiel eben im Falle Kosovos 1999 es eine NATO-Intervention ohne UNO-Beschluss gegeben hat. Und das Interessante, und da war ich wirklich ganz nahe dran an der Geschichte, das Interessante war, dass man, wenn man jetzt 18, 19 Jahre später da zurückblickt, merkt man, dass etwas, was damals nicht erkannt worden ist, und insofern spiele ich da schon ein bisschen jetzt auf den Titel Epochenwechsel an, dass nämlich so eine Intervention, eine militärische Intervention, ohne Legitimisierung durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nicht einfach beiseite geschoben werden kann. Wir haben zwar nicht mehr so in Erinnerung dort, wo es im Einvernehmen durchgegangen ist, aber die Kosovo-Intervention ohne UNO-Mandat ist etwas, das heute und danach, nach 1999 und insbesondere dann in den späteren 2000er Jahren, die internationale Politik ganz entscheidend bestimmt hat, bis hin zur Krim zum Beispiel, oder der Missbrauch durch die Vereinigten Staaten auch im Irak, wo man eben auch ohne UNO ohne UNO-Mandat dort eingegriffen hat, eine einseitige, wo auch die Frage, wie man Menschenrechte schützen kann und unter welchen Bedingungen und mit welchen Formalismen, die man vorher zu erfüllen hat, wenn die beiseite geschoben werden. Und das ist die entscheidende Frage, auf die ich in dem Buch auch eingehe. Das ist die Weltordnung. Ja, ist auch so ein vager Begriff, kann man auch das sofort dazu sagen, man könnte auch über die Weltunordnung sprechen, aber in Wirklichkeit ist es schon so, dass bestimmte Grundregeln notwendig sind, wenngleich sie immer wieder auch gebrochen werden, aber wenn die nicht einen entsprechenden, sozusagen eine entsprechende institutionelle Verankerung haben, wie sie das in den Vereinten Nationen haben, und da kann durchaus auch vieles sein, wo wir zuschauen und sagen, das können wir nicht so weitergehen lassen, gerade weil wir an die Menschenrechte denken, wenn wir an die Folter und Verfolgung und so weiter denken. Wenn aber der Eingriff dort erfolgt in einer Art und Weise, der nicht von allen, von der Völkergemeinschaft sozusagen unterstützt wird, dann gibt es Folgeprobleme. Da kann man immer noch dazu sagen, okay, mir war es wichtiger, ich greife ein, als ich lasse das jetzt so weiter und warte, bis es einmal in den Vereinten Nationen zu einer Einigung kommt. Das ist die große Frage, die sich zum Beispiel heute und in den vergangenen Jahren in Syrien stellt. Die Vereinten Nationen haben in der Frage Syrien praktisch nichts Relevantes zusammengebracht. Es gibt einen Vertreter der Vereinten Nationen, der ein bisschen versucht zu vermitteln, aber tatsächlich, insbesondere eben der Sicherheitsrat, der ist ja der Entscheidende, das sind die eben 5 ständigen Mitglieder und 10 nichtständige Mitglieder, die eben hier diese Frage Syrien nie behandelt haben. Ja, und das natürlich zeigt, wenn sich so eine große und eine weltumspannende Organisation von so einem entscheidenden Konflikt sozusagen nicht zugelassen wird. Denn es ist ja nicht so, dass das der Generalsekretär selber macht, sondern das sind natürlich besonders die 5 Vetomächte, Russland, Amerika, insbesondere China zunehmend mehr. Wenn die sich nicht einigen können, dann passiert eben das, weil der UNO-General eben ein Sekretär ist, der eben den souveränen Mitgliedstaaten seine Dienste anbieten kann und die vom Sicherheitsrat beschlossenen Maßnahmen dann auch durchführen, umsetzen kann. Und dieses System, das nach 1945, beginnend schon während des Krieges, auch sehr interessant, in San Francisco bereits 1944 unter amerikanischer Führung begonnen hat, eben nach dem Scheitern der in Genf angesiedelten der League of Nations, wer ist das schon auf Deutsch, des Völkerbundes, ich tue mir ab und zu schwer jetzt im Deutschen schon, mit diesen Fachausdrücken nämlich, und das ist eine Parallele auch zur heutigen Europäischen Union. Ja, der Völkerbund ist ja nie aufgelöst worden, aber der ist einfach irrelevant geworden. Man hat sich dort nicht getroffen. Man hat keine Entscheidungen dort mehr zustande gebracht. Und diese Entwicklung sehen wir jetzt bei den Vereinten Nationen und im Übrigen gewisserweise komplizierter und stärker noch einzufangen, aber auch existenzbedrohend für die Europäische Union. Wenn man, was da in der Europäischen Union jetzt passiert, dass der eine Staat das sagt, der andere, nein, da halte ich mich nicht dran und so weiter, das ist ein riesengroßes Problem. Aber das ist jetzt nur im Augenblick aber eine Fußnote, wir können da später viel intensiver noch drüber reden. Und dieses System hat über 70 Jahre lang, also das nach 1945 entstanden, wo man eben auch die Finanzinstitutionen errichtet, Weltbank und Währungsfonds, wo man dann später dann auch den Freihandel eben bis hin zur WTO dann aufgebaut hat, auch diese Organisation, die ja auch dort Botschafter zeitlang, ist total in Frage gestellt, weil zum Beispiel dort jetzt die Amerikaner sich einfach weigern, Richterstellen dort nachzubesetzen. Das ist ganz eine banale Geschichte und damit kann die Welthandelsorganisation keine Arbitration mehr durchführen. Ja, und damit ist der Mechanismus sozusagen blockiert. Und diese sozusagen relativ kleinen, für uns betrachtet nicht so wichtigen, nicht so dramatischen Entscheidungen, wo man sieht, wie dieses Netz internationaler Institutionen von den Mitgliedstaaten, und da spielen die Großen eine besondere Rolle, klarerweise, delegitimisiert wird. Ja. Und das zieht man, und das zieht sich durch die gesamte internationale Politiklandschaft. Sie denken, dass der amerikanische Präsident zum Beispiel, und da kommen wir zu einer anderen wichtigen Frage, Bagdad und Zewander, wenn also nach langen Verhandlungen mit dem Iran dieser Atomdeal vereinbart worden ist und wie der wichtigste Teilnehmer, die Vereinigten Staaten, mit dem neuen Präsidenten sagen, interessiert uns nicht, treten wir aus. Ja? Und wie diese Einstellung, und ich will da jetzt keine Vergleiche zu Österreich und dem Migrationspakt herstellen, aber indem eine Großmacht zeigt, dass sie sich nicht darum kümmert, einen Vertrag auch einzuhalten, an deren Herstellung sie selbst beteiligt gewesen ist, dann sind wir in riesengroßen Problemen. Ja. Zeigt sich natürlich zuerst einmal schon beim Klimapakt, wo die Vereinigten Staaten ausgetreten sind. Und wenn man dann die Ungarn oder die Österreicher oder jetzt die Bulgaren oder die Polen und so weiter fragt, ja, warum hält ihr euch nicht dran? Ihr habt doch alle mitgearbeitet am Migrationspakt. Ja? Unser heutiger Regierungschef war damals Außenminister, hat seine besten Leute dort eingesetzt. Ich kenne sie persönlich. Man hat verhandelt, ja, wirklich bis in alle Einzelheiten hinein und hat genügend Zeit natürlich gehabt, Korrekturen anzubringen oder andere Vorschläge zu machen. Ja? Weil klarerweise, wenn 193 Staaten verhandeln, es nur zum kleinsten gemeinsamen Nenner kommen kann. Ja? Der mag nicht allen gefallen, aber das ist so. Das Wesen des Kompromisses in der Politik und insbesondere in internationalen Beziehungen, wenn man nicht dazu steht, dass das, was ich mit ausverhandelt habe, dann ist das Problem ein riesengroßes. Und das, da sehe ich den vielleicht für viele von euch hier weit hergeholten Vergleich zwischen den Amerikanern, die aus dem Pariser Klimavertrag austreten und den Iran-Deal beiseite wischen und den österreichische Handlung der Regierung, den Migrationsmarkt plötzlich aufzugeben. Wir wissen zwar, was dahinter steckt. Eine rein innenpolitische Entscheidung, dass eben der kleinere Koalitionspartner keine Regelung möchte, wo der Begriff Migration und Vertrag oder Pakt oder Regelung vorkommt. Ja? Deshalb gibt es keine Migrationsvereinbarung, einen Konsens auf österreichischer Ebene. Es gibt keinen auf der europäischen Ebene. Und jetzt mit der Ankündigung, wir machen auch auf der globalen Ebene nicht mit, zeigt sich die ganze prekäre Situation dieser sogenannten globalen Ordnung, die sich aus ziemlich kleinen Teilen zusammensetzt, die man für sich genommen, ob wir jetzt dabei sind. Ich habe bei der UNO gearbeitet, ich weiß, was so ein Pakt bedeutet. Ja, das ist natürlich eine Empfehlung. Niemand hält sich genau dran, ja, sondern da geht es darum, dass man endlich erkennt, Migration ist ein globales Phänomen. Das ist die erste formale Anerkennung, dass es sich hier um ein globales Phänomen handelt und nicht um ein europäisches, nur zum Beispiel. Und dass man auf die Weise eben nur, wenn man sich an diese Regeln hält, des Verhandelns, des Ausverhandelns, des Findens von Kompromissen, wo man 5 Kontinente mit unglaublich vielen verschiedenen Interessen und so weiter auf einen kleinen Nenner bringen möchte, wenn man sich an dieses Prinzip der internationalen Beziehungen nicht mehr hält, dann ist die Welt in ziemlichen Schwierigkeiten. Ja? Es wird deshalb, weil wir das nicht unterschreiben wollen und weil das die Ungarn auch nicht wollen und so weiter, keine riesengroßen Probleme im Augenblick geben. Aber es beschädigt jene Instrumente, die ein halbwegs vernünftiges Zusammenleben gestalten wollen und dafür notwendig sind. Ja? Und das habe ich eben versucht, in diesem Buch Epochenwechsel aufzuzeigen. Das ist für mich ein sehr wichtiger Aspekt ist. Sie müssen mir mal sagen, wann ich dann zum Ende kommen soll. Ich habe aber auch versucht, aufzuzeigen, was ist denn eigentlich, was bezeichnen wir als Epochenwechsel, Zeitenwende und so weiter. Zwar, natürlich, das kommt in den Medien sehr rasch vor, dass man sagt, also diese Tat oder das ist jetzt wirklich. Es ist relativ leicht, wenn es sich um Kriege handelt und danach dann Friedensprozesse eingeleitet werden. Es ist aber dann schon viel schwieriger, wenn sich diese Veränderungen, wie ich sie jetzt geschildert habe, über einen längeren Zeitraum hinweg und ziemlich subtil aufgestellt auch, dann zu Veränderungen führen, die ab einem bestimmten Punkt, von dem wir nicht wissen, wann er ist, irreversibel sind. Ja? Und es kommt jetzt eines noch dazu. Die wirklichen Veränderungen, die auf der Welt stattgefunden haben, spielen sich sehr oft auch ziemlich subtil ab. Ja? Wenn ich an China denke, so hat ein Vorgänger des jetzigen Präsidenten Xi Jinping, der auch jetzt noch zum Präsidenten auf Lebenszeit erklärt worden ist, dessen Denken bereits in die Verfassung eingeflossen ist. Das Ganze hat 1978 begonnen mit einem seiner Vorgänger, Deng Xiaoping, der damals die chinesische Wirtschaft geöffnet hat, weil er bemerkt hat, dass der Weg Maos einfach in die Katastrophe für China führt. Das wurde damals, 1978, nicht als großer Wechsel registriert. Erst über die Jahre hinweg hat sich herausgestellt, dass diese entscheidende Öffnung damals in wirtschaftlicher Hinsicht offensichtlich etwas bewirkt hat in einem Land, China, das vor wenigen oder etlichen Jahrzehnten, aber immerhin noch irgendwo überschaubar, unglaubliche Hungersnöte gehabt hat, wo man in einer unglaublichen Anstrengung wirklich alle Chinesen mit Nahrung versorgen konnte. Diese elementaren Fragen sind heute natürlich irgendwo schon graue Vergangenheit für viele Chinesen, aber das war damals wahrscheinlich die erste große Leistung. Jetzt ist man natürlich schon viel, viel weiter und im Zusammenhang mit technologischen Entwicklungen, eben der Digitalisierung, spielen sich hier jetzt sowohl im wirtschaftlichen Bereich als auch im kulturellen und politischen insbesondere unglaubliche Veränderungen ab. China hat eingeführt sozusagen ein soziales Kontrollsystem, wo man mittels des Internets, der Digitalisierung und so weiter kontrolliert wird. Ja, eine unglaubliche Kontrolle, die jetzt ganz generalstabsmäßig in Nordwestchina bei den Uiguren, das sind die muslimische Chinesen, tatsächlich auch schon ganz konkret angewendet werden, aber insgesamt ein soziales sozusagen Punktesystem, wo man, wenn man sich gut aufführt, Pluspunkte kriegt und wenn man bei Rot über die Straße geht, dann kriegt man einen Minuspunkt. Ja. Und das vor dem Hintergrund einer nie demokratisch gewesenen Gesellschaft. Das heißt, die Erinnerung an eine demokratische Epoche, die letzten Endes in Osteuropa so wichtig gewesen ist, wo man in der Tschechoslowakei eben in den 30er Jahren demokratische Bewegungen hatte, eine Demokratie hatte. Diese Erinnerung, die dann eben in den 80er, 70er, 80er Jahren Václav Havel und die Bürgerrechtsbewegung etc. produziert hat, diese Erinnerung gibt es nicht in China. Ja, das heißt, dort der Übergang, wo ich mir selbst auch vor vielen Jahren schon gedacht habe, okay, die Wirtschaft macht große Fortschritte, wann werden die Menschen sagen, das Essen allein, okay, das haben wir jetzt, aber wo ist meine Freiheit, meine individuelle? Dieser Punkt ist nicht, vielleicht auch noch nicht eingetreten und Tiananmen war ein Aufflackern, dass es eben aufzeigt, es gibt offensichtlich einen demokratischen Impetus, der aber damals brutal niedergeschlagen worden ist und offensichtlich in der Zwischenzeit irgendwo auch in der chinesischen Psyche nicht mehr vorhanden ist, weil, und wir haben kurz vorher darüber auch gesprochen, ist zum Beispiel, und auch das kommt im Buch vor, China neben diesem sozialen Kontrollsystem alles aufbaut im Digitalen, was die Amerikaner auch haben. Die sogenannten Big Five, also Apple, Google, Facebook und so weiter, haben die Chinesen für sich und für ihre Bevölkerung genauso gebaut. Ja? Das heißt, hier ist sozusagen die Übernahme von Google oder von Facebook nicht notwendig. Das haben die selber von Alibaba bis, ich weiß nicht wohin. Ja? Und auch das kommt in dem Buch vor, das war für mich selbst eine Überraschung, wenn man dort junge Menschen fragt und sagt Google, sagen sie, ach so, ja, aber ich habe ja mein eigenes. Das heißt, hier entstehen zwei sozusagen Welten, wenn Sie so wollen, digitale Welten, die nichts miteinander zu tun haben, die aber gar nicht miteinander jetzt feindlich umgehen, sondern die einfach als Fakten existieren. Ja? Und es ist sehr interessant, dass zum Beispiel Google versucht, in China jetzt wieder Fuß zu fassen, weil es natürlich die primäre Ausrichtung der amerikanischen Digitalindustrie ist natürlich Profit, also Wirtschaft, wirtschaftliche Fragen, die wollen Geschäfte machen. Ja? Natürlich ist China ein Riesengroßland. Und dazu sind sie bereit, darüber hinwegzusehen, dass es in China natürlich keine weder Liberalität noch Demokratie gibt. Ja? Und da ist Google sogar jetzt schon von den eigenen Mitarbeitern unter Druck gesetzt worden. Auch ist es so, dass diese global agierenden Firmen, digitalen Firmen, natürlich keinen Patriotismus mehr besitzen, um das ein bisschen jetzt darunter zu brechen auf diese eher konventionelle Ebene. Und zum Beispiel sich das amerikanische Verteidigungsministerium, mit dem es bestimmte Projekte gegeben hat, von denen sich Google zurückzieht, weil auch ihre eigenen Mitarbeiter protestiert haben. Da hat man merkt, und da werden sofort andere einspringen natürlich. Das heißt also, hier gibt es eine Verbindung zwischen diesen neuen Medien und den Technologien und der amerikanischen Industrie. Es entsteht so etwas wie ein digital-militärischer Komplex. Ja, Wirtschaft natürlich, sehr wichtig, die der Staat findet und damit basierend auf diesen Innovationen. Und der Staat, der für seine Interessen klarerweise auch schaut, wie kann ich jetzt im Bereich Sicherheit, im Bereich Verteidigung etc. Davon profitieren. Aber gleichzeitig wird auch mit China verhandelt. Und da sieht man jetzt, wie man sich sozusagen, wie der Nationalstaat kann, er kann noch so groß sein, wie eben zum Beispiel die Vereinigten Staaten, dennoch mit diesen neuen Entwicklungen in eine völlig neue Situation kommt. Ja. Und deshalb ist auch hier in meinem Buch das Kapitel über die Digitalisierung der internationalen Beziehungen am stärksten ausgeprägt. Das Interessante dabei ist auch, vor ein paar Jahren erst hat man ja gesagt, die Welt wird jetzt flach. Titel eines Buches auch, eines amerikanischen Journalisten, der gesagt hat, the world is flat, weil jeder sozusagen hat auf sehr demokratische Weise Zugang hat zu jeder Information, kann auch seine Meinungsäußerung, also wie fundamental demokratischer kann man noch sein? Und wie sich nach wenigen Jahren die Ernüchterung eingestellt hat, dass hier völlig neue, unerwartete, von uns nicht vorstellbare Entwicklungen ergeben haben. Auch das ist eine historische Erfahrung, dass Erfindungen, Neuerungen immer zuerst einmal missbraucht werden. Warum? Weil es keine Regeln dafür gibt. Und das versuche ich auch in meinem Buch darzustellen, wie notwendig es geworden ist. Das hat ausgerechnet der schon 95-jährige Kissinger in einem sehr interessanten Artikel darauf hingewiesen. Wir brauchen sozusagen eine neue digitale Ethik für das 21. Jahrhundert. Wir müssen damit umgehen lernen. Wir brauchen sozusagen Philosophen, die darüber nachdenken, Intellektuelle, die darüber reflektieren, was das für die Gesellschaft bedeutet. Und wir brauchen sozusagen im 21. Jahrhundert, was wir im 20., in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfunden haben, an Menschenrechten, wie sie umgesetzt werden mit Institutionen etc. etc., alles im analogen Zeitalter, ist notwendig, dass wir fürs 21. Jahrhundert drüber zu denken beginnen. Und da kommt jetzt Europa ins Spiel. Während, wie ich geschildert habe, die Vereinigten Staaten, die fünf großen Player, globalen Player der Digitalindustrie hat, Silicon Valley und so weiter, und die Chinesen da schon ganz knapp dahinter sind, in vieler Hinsicht schon überholt hat, artifizielle Intelligenz und all die Robotics und so weiter und so fort, ist in Europa keine einzige Firma, die hier in diesem globalen Spiel oder nur regional für sich, für diesen Kontinent mithalten könnte. Das heißt, wir sind klarerweise sozusagen eine digitale Kolonie von Amerika, von den Vereinigten Staaten. Und ich sage das nicht abwertend oder polemisch, sondern das ist ein Faktum. Und mehr rücken jetzt auch die Chinesen nach, wenn sie an das zum Beispiel an das Produkt Huawei denken, ja, das Telefon. Ja, das unterscheidet. Da ist nichts mehr Chinesisches sichtbar, ja, keine Verzierung von einer was immer drauf, sondern das spielt im globalen, in der globalen Ästhetik mit, ja. Auch in der globalen Technologie absolut ganz vorne dabei mit den Amerikanern. Natürlich kann man sagen, okay, Europa, Kontinent der Konsumenten, großer Markt, 500 Milliarden Menschen, das Angebot ist attraktiv, können wir damit leben. Aber welchen Einfluss haben wir drauf? Ja, und ich glaube, die einzig wirklich aber sehr relevante Rolle, die Europa hier spielen kann und die Europa und die Europäische Union, Kommission bereits erkannt haben, ist natürlich die Regeln. Man muss hier neue Regeln für das digitale Zeitalter erstellen. So wie wir für das Industriezeitalter Regeln aufgestellt haben vom 8-Stunden-Tag über Sozialversicherung und. So muss jetzt für diese Entwicklung hier müssen Regeln und Normen gefunden werden. Und die Europäische Union hat ja bereits mit ihrer, mir fällt der Name nicht ein, weil es ein Vier-Buchstaben-Akronym ist,
bitte?
Die Datenschutzgrundverordnung, das könnte aus der österreichischen Bürokratie stammen, der Ausdruck, die Datenschutzgrundverordnung. Und das Interessante dabei war oder ist, dass die sehr ernst genommen wird vom Rest der Welt, von den amerikanischen Firmen insbesondere, aber auch die Chinesen. Das heißt also, Europa ist nicht so auf verlorenen Posten nur deshalb, weil es keine eigenen Google und was immer hat. Ja? Und ich glaube, es wäre auch kein Erfolgsrezept zu sagen, wir bauen uns jetzt 20 Jahre später irgendwas nach, unseren eigenen europäischen. Sondern wir müssen, und da ist die Politik, da sind die internationalen Beziehungen gefragt, da wiederum kommt man dahin zu sagen, wir brauchen eine neue Weltordnung, wo eben diese Fragen, die ich jetzt kurz nur anreißen konnte, eine Rolle spielen, die man in den sozusagen regulatorischen Griff bekommen muss, um einmal darauf zu sein, wo man schauen muss, wie man hier mit diesen Dingen umgeht, wie man endlich einmal auch diese Internetkonzerne dazu bringt, dass sie in Europa Steuern zahlen. Ja? Dass wir Europäer untereinander hier uns darauf einigen, dass da nicht Irland dann mit einer so niedrigen Steuerquote einfach nicht mitspielen will. Ja? Und es ist auch sehr interessant, Irland, wie Sie wissen, war vor ein paar Jahren, ist nach der großen Finanzkrise auch in riesengroße Schwierigkeiten gekommen und wir Europäer haben mitgezahlt natürlich, wir Österreicher auch, dass sich Irland wieder aus dieser Krise herausentwickeln konnte und wir haben das super geschafft. Nur es wäre eine ganz einfache Lösung gewesen, die Iren hätten selber machen können. Und zwar hätten die nur ihr Steuersystem auf durchschnittliches EU-Niveau bringen müssen, dann hätten die das alles selber bezahlen können. Ja? Haben das nicht gemacht, weil das natürlich ihr Businessmodell ist sozusagen. Die Attraktion, sich dorthin zu setzen, ist klarerweise da, aber so entsteht natürlich ein unfairer Wettkampf zwischen den europäischen Staaten, der immer zugunsten von Dritten ausgeht. Immer auf Kosten Europas. Ja? Da es aber eben keine wirklich klare europäische Struktur gibt für all die Dinge, von der Steuer bis hin zum Sozialsystem, wird das noch eine Zeit lang so weitergehen und gefährdet aufs Ernsteste natürlich das europäische Projekt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das erkennt, dass nur durch eine Weiterentwicklung, und wir hängen jetzt drin in dieser, na, das geht alles nicht, und der Populismus, den ich drin auch versuche abzuhandeln, ziemlich nüchtern, ohne dass man jetzt da einen großen Popanz aufbaut, ja, der führt in diese Renationalisierung hinein, wo wir dann glauben, als Ungarn, als Österreicher, als Polen, wir können das alles irgendwie selber ausmachen und indem wir Wälle errichten und Mauern bauen und Routen sperren, wird das schon gehen. Eine Zeit lang geht das so, aber alles auf Kosten eines, sagen wir, doch relativ notwendigen oder absolut notwendigen einer europäischen Machtentwicklung, ja, die einfach da sein muss, um überhaupt in den globalen Fragen der neuen Welt, der neuen Ordnung, der Innovation, Technologie, Lebensstil und so weiter und so fort mitspielen zu können. Ich glaube, ich soll hier jetzt eine Pause machen, weil es schon ein bisschen zu lang ist.
Und es gibt einfach so viel zu erzählen.
Und deshalb habe ich auch ein 300 Seiten Buch geschrieben, weil natürlich drin ist, und ich kann Ihnen eines sagen, nur ich weiß, was in dem Buch nicht drinnen ist, weil ich mir immer drüber nachdenke, ach, das hättest du auch noch machen können und das auch noch. Aber allein das zeigt schon auf, wie wichtig es ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, denn entweder wir werden aktiver Teil der Gestaltung dieser neuen Welt oder wir bleiben Objekt oder werden mehr und mehr zum Objekt. Ja? Wir haben ein paar Prozent der Weltbevölkerung, wir sind immer noch in der reichste Kontinent für sich genommen, global, aber das kann rasant runtergehen und man muss hier wirklich sich dessen bewusst sein, wenn man dann spricht über Subsidiarität und Europa, jetzt machen wir mal ein bisschen eine Pause und warten ein bisschen, bis sich die Menschen da jetzt dann gesammelt haben, weil das alles so riesengroß und so schwer verständlich ist. Ja, das ist alles sehr wichtig. Ich bin als Europäer ein sehr konkreter Kritiker auch der Entwicklung der Institutionen und Brüssel und so weiter. Aber das gerade dürfen wir nicht jenen überlassen, die diese europäische Einigung zerstören wollen. Denn da Denn natürlich ist es klar, dass es absolut im Interesse, insbesondere natürlich Russlands liegt, aber auch durchaus der heutigen Vereinigten Staaten, die sich absentieren von der großen globalen Aufgabe, die sie über viele Jahrzehnte gehabt haben, und die neuen Kräfte und Mächte, die da kommen, eben China insbesondere, aber auch Indien und so weiter, die ganz genau erkannt haben, dass es eben notwendig ist, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden.
Herzlichen Dank. Bitte. Ich möchte Sie dann gleich einladen, Ihre Fragen und Gedanken zu teilen. Vorneweg habe ich noch eine Frage. Sie haben jetzt skizziert die Rolle Europas und auch eine mögliche künftige Rolle Europas, genauso die Rolle Chinas, ein bisschen gestreift die USA. Ein internationaler Player nach wie vor ist Russland, der jetzt nur in einem Nebensatz erwähnt wurde, so mit der Krim. Wie ist Ihre Sicht auf die Rolle Russlands aktuell?
Russland ist natürlich eine für Europa insbesondere ein unglaublich wichtiger Faktor. Nämlich letzten Endes wird es notwendig sein, mit Russland in ein Einvernehmen zu kommen. Ja? Unsere Einschätzung Russlands nach 1989 war ja völlig daneben gegangen. Ne? Wir dachten uns, Russland wird sich, und das war ja großartige Leistung von Gorbatschow, dass es dort zu keinem großen, richtig brutalen Bürgerkrieg gekommen ist, der Sowjetunion. Ja? Wir haben ja, kann mich noch ganz genau erinnern, nie an Jugoslawien gedacht, dass es dort was passieren könnte, sondern immer an die Sowjetunion. Ja, was ist, wenn die dann wirklich versuchen, wie sie das in Ungarn 1956 und in 68 in der Tschechoslowakei gemacht haben, wie sie versucht haben, auch natürlich in Afghanistan, das war das größte Desaster und der Beginn des Abstieges der Sowjetunion, des Endes der Sowjetunion. Und das ist alles nicht eingetreten. Und das haben wir wahrscheinlich nicht wirklich in der positiven Wirkung zur Kenntnis genommen. Es hat ja gerade bei der Wiedervereinigung Deutschlands, wo natürlich die Vereinigten Staaten eine wichtige Rolle gespielt haben und auch letzten Endes Frankreich und Großbritannien dem auch eingebilligt haben. Das waren ja, Deutschland ist ja deshalb auch nach 1945 sozusagen eingehegt worden, in die NATO gebraucht worden. Man hat immer gesagt, die NATO ist dazu da, um Deutschland niederzuhalten, Russland, Sowjetunion draußen zu halten, und dann können wir sozusagen hier irgendwo so die Balance schaffen. Und das hat sich dann herausgestellt als wichtige Übung, aber dann letzten Endes mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion war das dann klar, dass man jetzt zu einer neuen Beziehung kommen möchte. Osteuropa, die osteuropäischen Staaten, ehemaligen kommunistischen Staaten, die sind da relativ rasch dann auch eingegliedert worden, inklusive natürlich NATO. Ja. Und es hat um 89 herum natürlich in den Gesprächen gerade mit Gorbatschow und Kohl und Mitterrand und so weiter, war es ganz klar, dass die NATO sich nicht jetzt bis vor die Haustür des Kreml ausbreiten wird. Das war sozusagen so ein Gentleman Agreement in Budapest getroffen und so weiter. Und als dann die Diskussion nach riesigen Wirtschaftskrisen, Russland war ja 1999 zum Beispiel, kurz vorher, praktisch bankrott. Ja. Es ist dort alles, was so in wirtschaftlichen Schief laufen konnte, unter Jelzin, der ein bisschen auch zu sehr dem Wodka zugesprochen hat und seine Mitarbeiter, die damals noch ziemlich pro-westlich eingestellt waren. Jelzin hat zum Beispiel sich vorstellen können, der NATO beizutreten. Ja? Wo damals diese historische Chance, die man bei der Wiedervereinigung Deutschlands genutzt hat, offensichtlich, mit Russland nicht ergriffen worden ist. Ja? Und vieles von dem, was danach dann unter Putin rausgekommen ist, da hat man dann gemerkt, was da alles nicht gut gelaufen ist. Und das versuche ich auch hier nachzuzeichnen, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man sozusagen aus den Fehlern auch lernt, die man gemacht hat, obwohl die Politik ist besonders die internationalen Beziehungen sind unverzeihlich. Ja. Die Fehler, die da gemacht worden sind, mit zum Beispiel mit der Ukraine, wo man einen Assoziationsvertrag abgeschlossen hat, über 7 Jahre verhandelt hat, mit der Regierung, die dann vertrieben worden ist, weil sie angeblich und tatsächlich auch pro-russisch gewesen ist, wo man 1 Jahr die Unterzeichnung von Frau Merkel aufgehalten hat, weil wegen der Verhaftung der, fällt mir den Namen nicht ein, diese blonde Politiker, ne? Ja. Und in diesem einen Jahr, was passiert ist, dass nämlich Moskau draufgekommen ist, dass da in diesen 700-800 Seiten lang, das sind diese Verträge, sind immer riesengroß, auch so etwas wie eine Sicherheits- damit politische Bedingungen drinnen sind. Ja? Und damit natürlich die Gefahr aus Moskauer Sicht gewesen ist, dass sich die NATO und im Gefolge dann auch die Europäische Union eben bis vor die Haustür vom Herrn Putin ausbreiten würde. Ja? Und damit ist der nach 89 getroffene, sozusagen dieses Gentleman's Agreement, vom Westen nicht genügender Sorgfalt, würde ich jetzt einmal sagen, behandelt worden. Ja? Und da steckt klarerweise, da stehen sehr stark die amerikanischen Interessen dahinter. Und die USA haben vorwiegend, wenn es um Europa geht, natürlich strategische Interessen. Wir als Europäer, als Nachbarn, haben natürlich darüber weit hinausgehende Interessen, wirtschaftliche Nachbarschaftsbeziehungen, Entspannung und so weiter und so fort. Ja. Und damals hat man sich gedacht, okay, Russland eigentlich, die wollen auch eine Demokratie werden. Sie haben nur schwach ausgebildete demokratische Traditionen, aber es wird schon werden. Die werden sich schon in die Richtung entwickeln, Richtung europäische oder westliches Modell. Und das war natürlich eine völlige Täuschung und auch völlig ahistorisch, weil es eben in Russland nie vorher demokratische Ansätze gegeben hat. Ja? Und aus dem Grund hat sich das rasch dann umgedreht. Und nachdem man gesehen hat, okay, mit dem Westen, die rücken da immer näher heran, führen ihr Militärbündnis immer näher heran und wahrscheinlich hat Putin noch, mit dem Militär kann er irgendwie umgehen mit militärischer Bedrohung, aber ich glaube, dass die größere Bedrohung Putin noch in der Europäischen Union sieht, längerfristig. Ja? Wenn das ein wohlhabender Block ist, wenn dort Freiheiten herrschen, das ist natürlich schon auf Osteuropa, wie ich vorhin gesagt habe, sehr attraktiv, so ein Pull-Faktor gewesen. Das könnte sich dann über die Jahre hinweg, viele Jahre später vielleicht irgendwann mal in Zukunft, durchaus auch auf Russland auswirken. Ja, ich bin da eher skeptisch, dass es so ist, aber jedenfalls hat das Putin so gesehen und hat dann eben auf hart geschalten. Ja, und hat die Fehler, die gemacht worden sind, eben dann sehr brutal ausgelöst, hat dann zuerst eben Krim. Niemand hat damit gerechnet, das waren auch, obwohl Putin, und auch das schreibe ich in dem Buch, 2007 in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz ganz genau ausgeführt hat, gesagt hat, wenn ihr mir sozusagen den Atem abdreht, dann muss ich handeln. Ja? Aber man hat so eine Macht wie Russland, die eben eine regionale nur mehr war, nicht wirklich ernst genommen. Ja? Und da spielt vieles eine Rolle und Sie wissen, Putin hat irgendwann mal gesagt, das war die größte Katastrophe, der Zerfall der Sowjetunion war die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Aus der Sicht des Kreml, kann man sagen, für uns Österreicher oder für Deutsche und für Westeuropäer war es was anderes, was die größte Katastrophe war. Aber immer zählen natürlich subjektive Perspektiven, die da eine wichtige Rolle spielt. Also da ist sehr, sehr viel in der Kommunikation, im Umgang, auf der politischen Ebene, auf der kulturellen Ebene, auf allen wirtschaftlichen und so weiter schiefgelaufen. Und jetzt stehen wir seit der Ukraine-Krise eben vor so etwas wie einer neuen kalten Kriegssituation, ne? Aus der, ich fürchte, wir die nächsten Jahrzehnte nicht herauskommen werden. Das ist das Problem, ja? weil natürlich auch die Vereinigten Staaten zum Beispiel kein gesteigertes Interesse an einer starken Europäischen Union hat. Das muss man auch ganz nüchtern sehen. Ja? Und das ist ganz klar, das ist nicht jetzt aus wollen wir jetzt da irgendwie runterhalten oder was, sondern das ist der natürliche Reflex, besonders von Großmächten, dass sie versuchen, dort, wo sie können, zu dominieren. Ja? Und wenn wir Europäer diese Möglichkeiten eröffnen, dann sind wir halt dem ausgeliefert. Und wenn wir nicht eine eigene und eigenständige Politik, inklusive Sicherheitspolitik, entwickeln für Europa und damit auch versuchen, mit Russland Beziehungen herzustellen, wo man klarerweise als Voraussetzung das Ukraine-Problem lösen muss, wo man aber auch gewisse Realitäten wie die Annexion der Krim wahrscheinlich, das sage ich jetzt einmal so einfach so in den Raum gestellt, sagen kann, okay, das wird wahrscheinlich, da wird man nichts mehr machen können, aber es geht auch um die Ostukraine und so weiter, dass man dort für die Menschen eine Voraussetzung für ein besseres Leben schafft. Solange eben hier mit Europa nicht mit einer Stimme mit dem Kreml spricht, wird das sehr schwer sein, weil wir natürlich auch historisch gesehen immer noch unter dem Sicherheitsschirm der Vereinigten Staaten leben. Aber, wie sich jetzt mit dem Präsidenten zeigt, die Geschichte sehr rasch sich ins Gegenteil verkehren kann. Und Macron, der französische Präsident, war der Erste, der gesagt hat, Europa braucht sozusagen eine neue, etwas sozusagen autonome Sicherheits- und Verteidigungspolitik und hat in dem Zusammenhang als potenzielle Gegner auch die Vereinigten Staaten genannt, was dann zu dem Twitter-Gewitter vom Herrn Trump geführt hat. Ja. Also da ist unglaublich vieles in Bewegung und der Kontinent wird in einigen Jahren, in einigen Jahrzehnten völlig anders ausschauen. Und die Frage allerdings ist, ob es dann noch eine Europäische Union geben wird oder nicht. Das ist eine Frage, die jetzt dramatisch klingt. Aber wie wir eben wissen, aus dem Völkerbund, aus der Marginalisierung von anderen Organisationen auf der Welt, dass diese Dinge keine lineare Entwicklung nehmen. Organisationen, Staaten auch, brechen auseinander, neue bilden sich, wenn sie so Europa so mal durch im Zeitraffer durchlaufen lassen, wo es da Grenzen gegeben hat und wie die sich verändert haben. Ja, muss man sagen, nichts ist beständig und insofern ist der Ausspruch Fukuyamas eben ein sehr unhistorischer. Ja? Es gibt kein Ende der Entwicklung, sondern hier kann nur Politik und die muss einfach europäisch aufgestellt sein, wenn es um Russland, das war ja Ihre Frage, geht. Schauen. Und dabei wird es sehr wichtig sein, dass wir die europäischen Prinzipien nicht verraten. Ja? Die Schwierigkeit, in der Europa heute steckt, liegt auch darin, dass sich eigentlich nach 89 die Entwicklung so gelaufen ist, als ob das europäische Modell supranational, das heißt über die Nationalstaaten hinaus, sich hier eine demokratisch organisierte, wie immer das heißt, Vereinigte Staaten von Europa oder Republik Europa oder irgendwas bildet. Und dem ist jetzt eben seit den Entwicklungen, die ich kurz geschildert habe, so nach dem 2000, nach der Finanzkrise insbesondere, entwickelt sich die Welt in eine völlig andere Richtung und plötzlich steht das Modell, das europäische Modell, ein liberalen, demokratische Modell, als Minderheit da. Was früher unter Fukuyama sozusagen noch, das wird jetzt unweigerlich den Globus umspannen, ist jetzt plötzlich im Großen und Ganzen auf Europa beschränkt, auf die EU und, das ist die wirkliche Problematik, innerhalb der EU und von aus der EU heraus kommen autoritäre, antidemokratische, illiberale Strömungen, die sich durchsetzen, populistischen Parteien und so weiter und so fort. Also dieser Doppelangriff sozusagen, wobei der äußere von eben dem Erfolgsmodell China kommt, ne, Russland weniger, weil die weniger attraktiv natürlich sie auf die Menschen auch wirken. Und vor allem der Ausfall der Vereinigten Staaten als globaler Hegemon, der halt eben unsere Sicherheit, für unsere Sicherheit halt da ist und uns Europäern erlaubt, einfach zu Wohlstand zu kommen, das fällt jetzt plötzlich weg. Und dazu auch noch eben die positiv besetzte liberale Demokratie. Ja? Und von innen heraus wird das aufgelöst und das halte ich für die größte Gefahr. Wenn dieses Europa, die Europäische Union nicht Wege und Mittel findet, diese Dissidenten sozusagen jetzt da einzufangen, dann weiß ich wirklich nicht, ob die Europäische Union in dieser Art und Weise, wie sie geplant war, überhaupt noch eine Chance hat zu überleben. Jetzt bin ich von Russland wieder zurück nach Europa gekommen.
Alles hängt ja zusammen.
Genau.
Bitte schön, wir haben da 1, 2, 3, 4. Machen wir gleich mal der Reihe nach.
Sie haben ausgeführt, dass der Völkerbund zu Schluss marginalisiert worden ist. Ihm ist nachgefolgt die UNO, die über viele Jahre gute Dienste getan hat, die aber heute auch in einer Phase der Marginalisierung ist. Was wird nachfolgen? Was kann getan werden, dass das, was nachfolgt, eine gute völkerverbindende Rolle spielen kann?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, auch wenn Sprecher das sagen, das ist eine sehr gute Frage, dann deuten sie damit an, dass sie keine Antwort haben. Aber es ist wirklich so, und da möchte ich jetzt einmal eine weitere These von mir hier oder ein bisschen zur Diskussion eben stellen. Und das ist die alle Veränderungen, wie zum Beispiel die Gründung der Vereinten Nationen, ja, oder beginnend schon der Westfälische Frieden. All diese Entwicklungen haben begonnen nach Kriegen und nach Zerstörung. Ja. Heute sind wir nicht sozusagen auf der Ebene militärischer Bedrohungen oder klassischer Kriege, sondern heute läuft die Dynamik der Zerstörung von bestimmten Institutionen wie der Vereinten Nationen langsamer, subtiler, aber umso nachhaltiger ab. Und aus dem Grund glaube ich, dass es sehr schwierig ist, unter den jetzt vorherrschenden Bedingungen, wo viele Menschen sagen, warum wollt ihr die ersetzen, gibt es eh noch, wie kann man, eine Nachfolgeorganisation praktisch ausgeschlossen ist. Ja? Was möglich ist, was notwendig ist, ist, dass man hier wirklich versucht, den Vereinten Nationen wieder diese Relevanz zu geben, die sie gehabt hat, oder noch darüber hinaus eine größere Relevanz wird geben müssen, weil die großen Fragen, und ich habe sie angesprochen, ob das Klimawandel ist oder Migration und so weiter, da muss es ein globales Verständnis dafür und ein globales Einvernehmen geben. Ja, und darin liegt die Gefahr, ja, dass man sagt, wie sollen wir neu beginnen? Ja, weil es immer noch genügend Interessenten für den Status quo gibt. Ja, und weil es eben auch keine Sieger im klassischen, konventionellen Sinne gibt, von die dann wie die Vereinigten Staaten oder die Alliierten dann bestimmen können, was jetzt gemacht wird. Also da sehe ich jetzt eigentlich keine realistische Chance und Möglichkeit, dass man jetzt die Vereinten Nationen neu erfindet. Man wird sie aber, und das ist eine Notwendigkeit, irgendwie reformieren müssen. Wo kriegen sie die Unterstützung her, wenn der wichtigste Partner in der ganzen Geschichte, die Vereinigten Staaten, eben nicht mehr mitspielen, sondern an einer Schwächung arbeiten und daran interessiert sind, unilateral zu handeln. Die gesamte Politik der Vereinigten Staaten hat sich seit der Amtsübernahme durch Trump absolut verändert. Es geht nur noch auf bilateral aus. Der macht mit, einmal verhandelt er mit Mexiko, dann verhandelt er mit Kanada, dann sagt er, okay, ihr Europäer müsst da mehr zahlen für die NATO, womit er nicht ganz Unrecht hat. Aber wenn es dann heißt, wir Europäer wollen so etwas wie eine europäische Armee, dann sagt er, was macht sie da? Das geht nicht. Ja. Also wir haben hier kein Einvernehmen, keine Organisation, keine Plattform, auf der wir à la UNO diese Dinge ausverhandeln können. Das ist das riesengroße Problem. Und dann ist natürlich auch gerade für Europa, die Schwäche Europas liegt auch darin, meiner Meinung nach, und das ist ein wirkliches Paradoxon, dass Europa nicht, dass sozusagen, dass Europa auf friedliche Weise versucht, zu einer Macht zu werden. Ja? In der Vergangenheit sind Großreiche oder Imperien immer durch Kriege entstanden. Der europäische Versuch ist auch deshalb so einmalig, weil wir durch Verwaltung, nennen wir es auch Bürokratie, durch Kompromisse, unendliche Kompromisse, durch jeden einbeziehen, jedes Mitgliedsland hat das Recht auf die eigene Sprache, alles muss in alle Sprachen übersetzt werden und so weiter. Erinnert im Übrigen an die österreichisch-ungarische Monarchie, wo viele Elemente interessanterweise auch schon vorhanden gewesen sind. Und wir haben keine Helden, keine Kriegshelden. Ja, wie kann man hier eine von mir anfangs angesprochene europäische Erzählung zusammenbringen? Ja, wo haben wir einen sozusagen europäischen Feiertag? Ja, wo wir alle dran denken, damals haben wir Europäer unseren Gegner besiegt und da steht der General XY jetzt auf dem Podest und wir huldigen dem. Alle die Symbole, die Europa ausgezeichnet haben und die Europa so vernichtet haben in Wirklichkeit, sind für die Europäische Union nicht relevant. Neue gibt es aber nicht. Ja? Also das ist eine wirklich schwierige Geschichte, in der sich dieses europäische Projekt auch befindet. Keine Helden, ja, keine Heldentaten. Das haben wir in der Schule immer gelernt. Eine Schlacht nach der anderen, vom Prinz Eugen bis ich weiß nicht wohin. Ja. Alles verloren, alles zerstört, aber trotzdem sind wir stolz drauf gewesen. Viel weniger, es wird schon in Frage gestellt, Gott sei Dank. Aber trotzdem, da war irgendwas, was sozusagen ein Wir-Gefühl erzeugt hat. Europa mit dem, was immer, mit den ganzen Regelungen und so weiter, das ist alles nicht wirklich attraktiv, schafft nicht den direkten Weg zu den Gefühlen der Menschen. Ja? Deshalb ist der Populismus viel stärker, die da direkt hineinkommen, die an alten Bildern und Wurzeln hineinkommen. Ne? Globalisierung noch nicht angesprochen hier, vor dem Hintergrund der Globalisierung, wo die Suche nach der eigenen Identität und die Verankerung im Lokalen, die ganz wichtig ist, die Europäische Union nie geschafft hat, diese dialektische Notwendigkeit, je mehr ich sozusagen auf die supranationale Ebene verlagere an Entscheidungen, desto mehr muss ich auch schauen, was bringe ich näher zu Menschen. Ganz was anderes natürlich, Klima wird man nur auf der europäischen Ebene überhaupt sinnvoll angehen können. Aber trotzdem ist die Verankerung im Lokalen wichtig, weil letzten Endes setzt sich ein Commitment zu einer Veränderung aus diesen vielen Einzelnen zusammen. Ja? Und das ist eben der Nachteil dieser institutionell bürokratischen Europäischen Union. Auch, dass man eben bemerkt hat, es sind ein paar große Köpfe, die haben sich was ausgedacht und sie haben das Richtige gemacht. Aber letzten Endes dieser Übergang zu einer tatsächlich demokratischen europäischen Gesellschaft, ja, zu einem europäischen Demos, der bisher funktioniert halt nicht. Ja? Und das wir kennen die Schwierigkeiten, allein die Vielsprachigkeit, die viele, viele Sachen, ja, gibt es da. Aber die können und die sollen auch gar nicht abgeschafft werden. Aber was ist dann der Weg dorthin, dass wir neben unserer, was immer, lokalen, regionalen, nationalen Patriotismus und auch so etwas wie einen europäischen Patriotismus entwickeln. Ja, den hat man leichter, wenn man irgendwo in Amerika ist. Ja, ich habe mich nie so sehr als Europäer gefühlt wie in New York oder in den USA irgendwo oder in Russland oder in Asien und so weiter, wo man sieht, wo dann die Unterschiede irrelevant oder weniger wichtig werden und man die Gemeinsamkeiten spürt, fühlt. Ja, dass diese Barriere zu überwinden ist die riesengroße Herausforderung, die kann nicht in Brüssel gelöst werden. Ja, die kann nicht technokratisch gelöst werden, die kann man nicht einfach irgendwie so machen. Jetzt habe ich schon wieder zu lang geredet.
Angesichts der Zeit möchte ich Sie so machen, dass ich die Fragen zusammenfasse und Sie dann der Reihe nach
den Ich werde Sie auch kürzer beantworten.
Aber ich würde sagen, wir machen das so. Ich würde gerne, dass die Menschen ihre Fragen noch stellen können.
Ich fasse meine Fragen auch gleich zusammen. Danke für die Ausführungen. Ich stimme mit der Analyse oft überein, aber der wehmütige Blick auf die Institutionen, der verwundert mich dann total. Mhm. Und da fange ich jetzt auf drei Ebenen an. Und das war schon Mitte der 90er Jahre, eine noch schwarz-rote oder rot-schwarze Regierung. Da habe ich die Diplomatie, die damals sozusagen vom Außenministerium ausgegangen ist, im Nahen Osten hautnah miterlebt, ein kompletter Bauchfleck. Also habe ich überhaupt keinen Grund, in so eine Politik in irgendeiner Form nur zu vertrauen.
Wo war das konkret jetzt mal, damit ich mich ein bisschen auskenne?
Palästina, Israel.
Ja.
Also was da die österreichischen Diplomaten gemacht haben und so, das, ja.
War ich leider nicht dort.
Aber also es hat sich dann nicht jahrelang fortgesetzt. Ich habe es nur dort einmal hautnah miterlebt. Zweite Ebene, die Europäische Union. Sie haben es eh richtig analysiert, was sozusagen alles an Fehleinschätzungen passiert ist, die sehr langfristige und unabänderliche Auswirkungen haben. Warum soll man diese Institutionen unbedingt schützen? Und sozusagen für die EU als Zukunftsperspektive auf die Digitalisierung, dass sie Reglements entwirft, da passiert keine Wertschöpfung. Und möglicherweise lässt sich das eh nicht aufhalten, dass sozusagen so ein Wohlstands- und damit auch eine Machtverschiebung Richtung Osten, Richtung Asien passiert. Und da können wir uns noch viel ausmalen, aber dann werden sozusagen Entscheidungen irgendwo anders getroffen. Und auf der dritten Ebene nochmal die UNO, wo ich auch sozusagen im Nahen Osten viele UNO-Menschen, Mitarbeiter und so erlebt habe. Und da meine Zweifel auch sehr gewachsen sind. Und wenn ich mir jetzt die Kritik in den letzten Tagen von der Carla Del Ponte, also die ehemalige Chefanklägerin, an der UNO anhorche, dann denken wir, ja, warum nicht wirklich was Neues? Also auch wenn wir noch keine Ideen haben, etwas Neues. Aber immer so einen Riesenapparat so weiterzuschleppen und nur immer alle Fehler in Kauf zu nehmen, das verstehe ich überhaupt nicht.
Okay, das war schon mal ganz viel, aber wir gehen jetzt das Mikrofon gleich nach hinten. Wir machen es an, dass wir dann so nach hinten kommen, wir sammeln eh alle Fragen auf und nur, dass der Weg des Mikros möglichst kurz ist.
Hört man mich, ja?
Ja.
Also die Analyse über die Europäische Union. Hallo Wolfgang.
Hallo.
Diese Analyse möchte ich ergänzen. Für mich war die Ursünde der Europäischen Union der rasche Aufstieg in den 90er Jahren. Und man hat den Maastricht-Vertrag so interpretiert, naja, jetzt haben wir die Wirtschafts- und Währungsunion und jetzt geben wir mal Gas und trimmen die EU auf neoliberal. Wir brauchen den Staat, wir brauchen die europäische Demokratie gar nicht mehr. Wir begnügen uns mit einem Markt ohne Staat. Das war die Ursünde der Europäischen Union. Und darauf folgte der rasche Abstieg. Die Europäische Union hat nicht diese zentralen Institutionen ausgebildet, die sie bräuchte, um die heutigen Krisen zu lösen. Kein Steuersystem, kein Sozialsystem, keine Migrationspolitik und. Sie hat das nicht. Die Ausbildung dieser Institutionen wird von den Rechtspopulisten und den Konservativen stets blockiert. Wenn die Europäische Union diese Institutionen nicht ausbilden kann, zerfällt sie automatisch. Und das haben wir heute. Es gibt dann nur mehr entweder vorwärts zu den Vereinigten Staaten von Europa oder zurück zum Nationalismus und zum Zerfall. Das ist meine Analyse.
Dankeschön. Ja, dann schauen wir weiter nach hinten.
Peter Jonas, mein Name. Sie haben, wenn ich Ihren Vortrag richtig verstanden habe, von einer Auflösungstendenz gesprochen von mächtigen Kräften, die nach neuen Reglements verlangen, internationalen Reglements. Und ich fürchte, dass das ein Konzept ist, das diesem Epochenwechsel vielleicht nicht gerecht wird, weil es sehr stark top-down ist und doch sehr stark, sage ich einmal, 20. Jahrhundert. Vielleicht ist der Epochenwechsel viel struktureller und es gelingt uns nie mehr wieder, Top-Down-Reglements zur Bewältigung dieser Kräfte zu etablieren. Aber vielleicht kommt stattdessen etwas anderes. Es gibt ja Millionen, hunderte Millionen von Bürger, die gut ausgebildet sind und ihre Macht nicht als Wähler, sondern als Konsumenten ausüben. Nehmen wir die MeToo-Bewegung oder selbst die Mitarbeiter von Google, die ihre europäischen Prinzipien auf diese Art und Weise durchsetzen, ohne repräsentative Demokratie.
Dankeschön. Da hinten noch eine Wortmeldung oder eine Frage.
Ja, ich bin ja fast begeistert, wie viele neue Ideen da sind. Dem habe ich gar nicht gerechnet. Mir geht es eigentlich um das in einer globalen, vernetzten Welt, in der wir leben. Heute, wie können wir eben genau die Europäische Union, die Vereinten Nationen, die ja aus einer ganz anderen, wie Sie selber beschrieben haben, Situation heraus entstanden sind, wie können wir die wirklich auch neu aufstellen oder ganz neu aufsetzen eigentlich, so damit es den Anforderungen der jetzigen Zeit gerecht wird. Und ich glaube fast, es geht um ein wirkliches Neuaufsetzen des ganzen Systems. Ich glaube einfach, dass das System, das jetzige, nicht mehr zu dem passt, oder das, was wir noch aktuell haben, zu dem, was die Herausforderungen sind. Was könnte man da machen?
Dankeschön. Gibt es noch eine Frage oder Wortmeldung? Der letzte Aufruf.
Ein Thema, das rund um die Welt wohl alle bewegt, ist im Moment das Thema Migration. Ich sehe nur eine Möglichkeit, Migration halbwegs in den Griff zu bekommen, indem man das Niveau an Lebensqualität in den verschiedenen Kontinenten einander angleicht, so wie ja beispielsweise auch nach dem Zweiten Weltkrieg die USA Westeuropa über den Marshallplan geholfen haben, hier wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, im Zuge Ihrer Vorstellung, sind Sie im Moment Präsident für irgendetwas, wo das Wort Marshallplan auch vorkommt. Können Sie ein bisschen was über Ihre Pläne in dem Zusammenhang sagen?
Herzlichen Dank. Sie haben jetzt die große Herausforderung, so, diese unglaubliche Bandbreite an
Themen,
circa 10 Minuten.
Okay. Darf ich bei der letzten Frage, weil die ist am konkretesten und also was ich da mache, ist, es gibt die sogenannte Marshallplan-Stiftung, die den akademischen Austausch zwischen den Vereinigten Staaten und Österreich, im weitesten Sinne Zentraleuropa, finanziert und organisiert. Ja? Also wir geben Stipendien für österreichische Studenten, aber auch amerikanische, die eben an amerikanischen, österreichischen Universitäten und so weiter das machen. Und wir fördern auch sogenannte Marshallplan-Professoren in Washington, in New Orleans, in Berkeley, auch in Wien und in den Bundesländern, um einfach diesen Austausch, diesen intellektuellen, geistigen, akademischen Austausch eben ein bisschen zu unterstützen, sagen wir so. Der läuft ja natürlich viel breiterem Ausmaß schon auch auf anderen Ebenen, universitärer Ebene und so weiter. Heutzutage sind ja alle Universitäten klarerweise unglaublich international vernetzt und das ist ja wirklich eine Universitas, die es hier im globalen Sinne auch schon sich abzeichnet und zum Teil eben auch schon durchaus sehr erfolgreich auch praktiziert wird, das ist schon da. Die Frage natürlich ist immer wieder im Zusammenhang mit Afrika genannt worden, der soll einen Marshallplan für Afrika geben. Ja. Ich bin wenn es um eine konkrete Umsetzung gehen würde, eher ziemlich skeptisch. Ja. Erstens einmal, Afrika ist, so wie man sagen würde, weiß nicht, Europa ist irgendwie als Einheit zu betrachten. Ja, Afrika ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. In Afrika gibt es auch, ich versuche das auch ein bisschen im Buch anzusprechen, durchaus auch sehr viele Erfolgsgeschichten, ja, wo sich Dinge tatsächlich auch wirklich positiv entwickeln. Ich glaube, womit man die Migration etwas eindämmen könnte, da muss es sehr viele Maßnahmen natürlich geben. Es ist auch faszinierend zu sehen, dass nicht die Ärmsten sich auf den Weg machen, sondern diejenigen, die zum Ersten schon einen Job haben, dort, mit dem sie aber nicht zufrieden sind, und mit die merken, aha, wenn ich arbeite, kann ich was werden, nur nicht in meinem eigenen Land, kann ich nicht weiterkommen und da ist Europa dann die Attraktion. Dorthin möchte ich. Ja. So wie im 19. Jahrhundert viele Europäer eben nach Amerika gegangen sind. Ja. Und also hier glaube ich, dass man zu einer wirklichen Zusammenarbeit kommen muss. Das ist ein Punkt zwischen jenen Staaten, Regionen, wo es wirklich auch schon funktioniert. Ja. Uganda zum Beispiel hat 2 Millionen aus dem Südsudan, 2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen und verteilt dort Land. Natürlich, die haben was. Ja. Das heißt, solche Initiativen zu unterstützen, zu finanzieren, ihnen zu helfen, dort, wo es bereits positive Entwicklungen gibt, ist ein wichtiger Schritt, würde ich meinen. Ein zweiter, viel wirklich entscheidender Schritt sind einfach die unfairen globalen Handelsbedingungen. Ja. Wenn nach Afrika, was immer, Hühner exportiert werden oder Hühnerflügel, die dort viel billiger auf den Markt kommen als alle dort lokal angebotenen Waren, dann ist das ein Riesenproblem. Die Textilindustrie, ja, die Baumwollindustrie, wenn die Vereinigten Staaten oder auch in Europa einzelne Staaten, die unglaublich subventionieren und die dort den Markt zerstören, die eigene Produktion dort zerstören, wenn man hier zurückfahren würde. Ja, und da gibt es ganz konkrete Vorschläge bereits, die ausgearbeitet sind. Dann würde man den Menschen dort sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe gewähren. Das ist leider nicht der Fall, weil immer noch die Innenpolitik und heute stärker denn je im Zeitalter der Globalisierung das bestimmt, was die Regierung dann letzten Endes macht. Und die Ebene der internationalen Institutionen, habe alles schon genannt, unglaublich geschwächt worden sind und die richtigen Rezepte und Analysen haben, auch die Vereinten Nationen, ja, aber die werden von den Staaten nicht unterstützt und nicht. Das ist einfach das riesengroße Problem. Und ich glaube auch, dass die unglaublich historische Anstrengung, die Vereinigten Staaten damals gemacht haben, denn in einem Jahr hat da jeder Amerikaner jetzt umgerechnet auf diese Jahre, in denen der Marshallplan finanziert worden ist, eine vergleichsweise riesengroße Summe bezahlt. Ja, ist auch heute nicht mehr möglich. Ja, wenn da jetzt ein paar Milliarden von der EU nach in die Türkei gehen, um dort, das wird alles dazu benutzt, um die abzuhalten, aber nicht wirklich, um hier etwas zu machen. Und es wird auch allein nicht gelingen, wenn man nicht die Konflikte auch vor Ort löst und dann schaut. Ich habe seit Jahren, renne ich herum und sage, die Europäische Union müsste sich überlegen, sie hat politisch nichts mitzureden in Syrien. Das sind die Russen jetzt und das sind die Iraner und das sind alle möglichen anderen, auch die Amerikaner kaum noch. Aber was die Europäer immer, die Europäische Union gut gekonnt hat, das war nach einem akuten Konflikt dann zu helfen, wieder aufbauen. Müsste längst schon jetzt schon Überlegungen anstellen, wie kann man, was wären die potenziellen Partner, und die arabischen Staaten haben sehr viel Geld, das ist ja nicht so, dass die sind nur, okay. Und passiert nichts. Ja? Obwohl wir den Flüchtlingen, die hier sind, eine Perspektive damit geben könnten, auf Rückkehr. Wir könnten hier in Europa, die sind vorwiegend junge, männliche, ausbilden, damit sie ihr Land, wenn dann der Frieden endlich kommt, wieder aufbauen können. Da gäbe es viele Möglichkeiten, weil gleichzeitig man auch unseren verstörten und verwirrten und ängstlichen Menschen hier eine Perspektive geben könnte. Diese Flüchtlingswelle wird sukzessive abgebaut auch wiederum. Ja. Das heißt also, hier fehlt es wirklich, und das kann man nur in einem europäischen Zusammenhang werden. Gut, jetzt muss ich schauen, wie ich da weiterkomme mit der anderen Führung. Also über österreichische Diplomaten tut mir schwer, war selber einer, also ich habe immer versucht, das Beste zu leisten, aber natürlich gibt es dort auch welche, die nicht immer die beste Arbeit leisten, weil dann oft einfach halt nur das, was einen wirklichen Profi ausmacht, halt fehlt. Aber natürlich insgesamt die Nahostpolitik hat sich natürlich total verändert. Ne? Wir sind wir sind von diesem Bild Bruno Kreisky, der da eben versucht hat, tatsächlich zu vermitteln und die Schwächeren, in dem Fall die Palästinenser, auf die gleiche Ebene mit den Israelis zu bringen, damit die sich dort dann irgendwo einigen, das ist alles weg. Ja. Wir empfangen einen, der hat jetzt den Besuch abgesagt, und der israelische Premierminister, der offen mit dem einzig offenen offen antisemitischen Regierungschef in der Europäischen Union, mit dem Herrn Orban, den empfängt er ganz groß dort, wo alle Grundvoraussetzungen einer Beziehung zwischen Israel und Europa zusammenbrechen. Ja? Und wo auch jetzt dort durch die Einführung eines sogenannten Nationalgesetzes dort Bürger zweiter Klasse geschaffen worden sind und die Europäische Union aus absolut, gerade wir Österreicher müssen uns da immer doppelt überlegen, was wir über Israel sagen, aber einfach aus einer falsch verstandenen politischen Rücksichtnahme Dinge zulassen, die einfach nicht gehen, die allen Prinzipien, europäischen Prinzipien widersprechen, ne? Wo sehr viele Israelis, ich war vor kurzem im Juli einmal dort, wo ich merke, wie die wirklich demokratischen Israel sagen, was macht sie denn eigentlich? Warum hofiert ihr dem Netanyahu und den Rechtsextremisten und helft nicht den liberal-demokratischen, zweifellos vorhandenen Israelis, dass hier diese Ziele verfolgt werden, wo es eine unglaublich starke Bewegung gegeben hat, Peace Now, die völlig zerstört ist, wo diese Dinge alle falsch laufen und wo wir im Großen und Ganzen als Europäische Union eigentlich nur den Palästinensern helfen, die UNRWA zum Beispiel, die jetzt von den Amerikanern nicht mehr finanziert wird, wo die Europäer das übernehmen, wo aber eigentlich nur so etwas wie eine, naja, wir helfen hier ein bisschen, wir helfen dort ein bisschen, aber es ist keine Politik, wo man sagen kann, hier gibt es eine europäische Politik, die versucht, in Fairness dieses komplizierte und komplexe Problem da irgendwo auch mitzuhelfen, zu einer fairen Lösung zu kommen, weil es wird ja sonst auch dort nie eine Ruhe geben. Das ist leider ein Konflikt, der heute wesentlich tiefgreifender und wesentlich unlösbarer ist, als er jemals in der Vergangenheit gewesen ist. Das ist das Problem dort. Und wenn Sie jetzt sagen, Digitalisierung, natürlich mit Regeln allein werden wir da nicht weiterkommen, das ist ganz klar. Aber die Regeln sind die Voraussetzung dafür, dass man zumindest eine Chance hat, auch hier irgendwas aufzubauen. Und an natürlich auch im Sinne einer Wertschöpfungskette, und wir wissen, die reicht also von China bis ich weiß nicht wohin und endet dann irgendwo, dass man hier als mit europäischen Produkten auch dabei ist. Ich denke an Infineon in Villach zum Beispiel in Kärnten, die einen wirklich in dem globalen Spiel mittendrin und wirklich dabei ist. Es gibt diese Firmen. Ja. Ich habe von den Großen geredet, die sozusagen, die wir kennen, wovon kein einziger europäisch ist. Aber es ist natürlich sehr viel vorhanden in dem Europa, das zweifellos eine wichtige Aufgabe und Rolle spielen kann, auch zur Aufrechterhaltung eines gewissen Lebensstandards, wo wir ja natürlich sehr, sehr, sehr verwöhnt sind. Carla Del Ponte, ich kenne selber die Frau, das ist eine richtige Bauerfrau, mit der ich immer wieder auch mich in Bosnien gemessen habe, weil jedes Mal, wenn sie hinkommen ist als Anklägerin, hat sie gesagt, okay, was macht sie? Habt ihr immer noch den Karadzic nicht verhaftet? Jetzt muss man aber wirklich und so. Das war die einzige Frau, vor der die amerikanischen Generäle am Dach gestanden sind, weil sie sie irgendwie so geführt. Die hat eine sehr klare Sprache, ist auch sehr frustriert jetzt, was sie für Syrien gemacht hat. Wirklich tolle Arbeit. Aber bei der UNO ist halt niemand, nicht im Sekretariat, das muss man auch unterscheiden, das ist das Sekretariat, die UNO, sondern die entscheidenden Mitgliedstaaten, die das einfach nicht annehmen wollen. Ne? Das ist das Problem und da wird man natürlich dann auch ab und zu mal vielleicht ein bisschen verbal extremer, aber ich unterstütze das sehr, was sie gesagt hat. Dann die zweite Frage, ja, das ist natürlich klar, ich habe das im Buch angesprochen, aber hier nicht so thematisiert, was in der Europäischen Union passiert ist mit der neoliberalen Wende, ist natürlich gehört zur Selbstbeschädigung des europäischen Projektes dazu. Aber man muss sich vorstellen, dass das natürlich nicht in Brüssel geboren wurde, sondern die Brüsseler Verwaltung, die Kommissare und so weiter werden ja von den Mitgliedstaaten dorthin geschickt und ausgewählt und so weiter. Und da muss ich sagen, dass hier die beiden traditionellen Volksparteien in Europa, links der Mitte Sozialdemokraten, rechts der Mitte ÖVP, CDU, CSU und so weiter, einfach die Hauptverantwortung dafür tragen. Während es für die christlich-sozialen sozusagen irgendwo eine, okay, da hat wahrscheinlich das Konservative stärker durchgeschlagen, aber vor allem der sogenannte dritte Weg, den die Sozialdemokratie gewählt hat, ja, von Schröder über Blair, der in Wirklichkeit haben die im Großen und Ganzen die versucht, der neoliberalen Ideologie sozusagen ein menschliches Gesicht zu verleihen. Ja, ein bisschen einbremsen. Und daran glaube ich auch, bin zutiefst überzeugt, dass gerade die europäische Sozialdemokratie so am Sand ist, weil sie damals eben sozusagen falsch abgebogen ist und sich in der Zwischenzeit nicht und noch nicht gefunden hat. Möglicherweise, kommen wir jetzt auf die Idee von Neugründungen auch, von UNO oder so weiter, möglicherweise wird man im 21. Jahrhundert wirklich andere links der Mitte und rechts der Mitte politische Konstellationen, ich würde gar nicht mal sagen Parteien, vielleicht gibt es andere Möglichkeiten oder Notwendigkeiten. Ich glaube, dass die Zivilgesellschaft, dass sich Single-Issues-Organisationen sehr, sehr rasch entwickeln. Ne? Leider wird das bei uns auch jetzt, die NGOs werden jetzt auch geprügelt und von unserem Bundeskanzler, damals Außenminister, noch zu Komplizen der Schlepper gemacht im Mittelmeer und so weiter. Das halte ich für eine riesengroße Problematik. Wenn wir nicht drauf schauen, dass wir den Bürger sozusagen, die unsere zu Citoyens, zu aktiven Bürgern animieren sozusagen, zur Mitgestaltung dessen, was Politik eigentlich ausmacht im 21. Jahrhundert, wird das mit den traditionellen Parteien nicht funktionieren. Ja? Das ist ganz klar. Und es werden kurzfristig eben populistische Parteien wachsen. Ob die erfolgreich längerfristig sind, wird sich daran entscheiden, ob aus diesen traditionellen Parteien was denen folgt. Wer übernimmt die Aufgabe für einen europäischen Wohlfahrtsstaat, nehmen wir das einmal so pathetisch. Ja? Und ich kann eines garantieren, wenn es der Europäischen Union nicht gelingt, auch die soziale Frage auf die europäische Ebene zu hieven und zu sagen, wir müssen diese Utopie an die Realität bringen, näher bringen an die Realität, wird die Europäische Union scheitern. Allein schon daran, ja, weil die wirklich positive und die wirkliche Erfahrung im Nachkriegseuropa war der Wohlfahrtsstaat. Ja, das ist ganz klar. Da hat der Staat eine Aufgabe übernommen, die historisch gesehen vorher nicht vorhanden war. Im 19. Jahrhundert hat es ein paar Versuche gegeben, nicht zuletzt auch Bismarck mit seiner Sozialversicherung und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist das wirklich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu dieser Ausprägung gekommen. Ja. Und für das 21. Jahrhundert, das war richtig, was hier auch gesagt wurde, müssen da natürlich neue Antworten gefunden werden. Aber im Kern bleibt für die Betroffenen, für die Menschen, für die Bürgerinnen und Bürger dieses Kontinents diese kollektive Erfahrung, dass es da einmal etwas gegeben hat, wo man sich nicht nur sicher gefühlt hat, weil es Waffen und Militär gegeben hat, sondern weil es hier einen Staat gegeben hat, der eben gerade in diesen Fragen von Arbeit, von Pension, von Schule und so weiter und so fort, von Bildung etc. ein System geschaffen hat, das den meisten Menschen eben doch so etwas wie ein Gefühl der Lebenssicherheit verliehen hat. Und diese Sicherheit, diese Lebenssicherheit ist seit Jahrzehnten, und das ist die Folge der neoliberalen Ideologie natürlich, in Frage gestellt worden. auch wir haben Regierungen gehabt, die gesagt haben, weniger Staat und mehr privat, klingt alles gut, bin nicht der Meinung, es muss alles, ich war selber beteiligt noch in der, als man hier in Linz die verstaatlichte Industrie, die Voest natürlich eine wichtige Rolle gespielt hat und die und damals der Druck, der auf die Regierung Kreisky dann losgelassen wurde, das ist vom Ruhhaltinger bis ich weiß nicht wohin und der Kreisky, der halt da versucht hat, vor allem sozusagen die Betroffenen zu sehen und vielleicht dann zu wenig an Reformen und so weiter gedacht hat, da kann man das alles im Nachhinein anhören. Aber im Großen und Ganzen wird es notwendig sein, um wieder auf die europäische Ebene zu kommen, dass man für diesen Bereich, wenn man dafür nicht bald was angeht, wenn man Geld hat zur Rettung der Banken, und das ist der Zynismus, der natürlich viele zu den Populisten getrieben hat. Ja, wenn, sagt, wenn Sie denken, in 600 Milliarden, 700 Milliarden wurden in Europa, in der EU ausgegeben für die Rettung der Banken, circa. Ja. Ein paar Millionen hat man für die Jugendarbeitslosigkeit ein paar Jahre später dann ein Programm für ganz Europa gemacht. Ja, 100, 200, 300 Millionen, irgendwas, lächerliche Summe. Ja. Das merken die Menschen. Und wenn eben die traditionellen Parteien hier keine Antwort geben, dann geht man eben zu anderen. Aber zurückzukommen auf dich, da auf die Frage, natürlich, es ist immer noch vorhanden, die Brüssel und Bürokratien sind ja dann sehr beständig, bestehen ja aus Menschen, wenn der jetzt 20 Jahre lang sozusagen als Ökonom im neoliberalen Bereich gearbeitet hat, er kann es sich ja nicht mehr ändern. Das ist so, bis der in Pension gedauert. Das heißt, hier wird es eine sehr mühsame Umorientierung und eine bewusste Politik geben müssen, die aber im Augenblick nirgendwo sichtbar vorhanden ist. Auch nicht, wir haben ja in Österreich jetzt auch eine Entwicklung hin zu einem österreichischen Neoliberalismus im wirtschaftlichen Bereich und zu einem und zu einer Zerschlagung der Sozialpartnerschaft und anderer, wo man auch sagen kann, hätte man schon längst reformieren müssen tatsächlich, aber hier wird nicht jetzt im schumpeterschen Sinne eine kreative Zerstörung durchgeführt, sondern hier wird nur zerstört. Ja? Und das auf der europäischen Ebene, da muss etwas kommen. Nur, da bin ich leider sehr skeptisch, die nächsten Europawahlen werden ganz anders ausgehen, als wir uns das wünschen würden. Ja? Und was das bedeutet für die nächste Zusammensetzung der EU-Kommission, wenn endlich der Herr Orban und der Herr Salvini und der Herr Kaczynski ihre Kommissare drin haben wird, ja, in der EU-Kommission, die von innen heraus versuchen werden, mit unserer FPÖ auch diese EU zu zerstören und nicht in diesem kreativen Sinne, die wir wahrscheinlich auch meinen, im progressiven Sinne, die Umgestaltung, sondern hier geht es ganz klar, und das ist das Selbstverständnis einer jeden nationalistischen Einstellung, dass man keine übernationalen Organisationen möchte. Und das passt ganz genau zusammen, ob es der Migrationspakt ist, ob es die Europäische Union ist. Das ist die Richtung, in die das geht. Und da fehlt das Gegengewicht. Das Rausfliegen der Grünen aus dem Parlament, die Schwächung der Sozialdemokratie in ganz Europa, das ist sozusagen die Feststellung eines Ist-Zustandes. Also keine gute Antwort. Und
hinweisen, dass wir schon 10 Minuten über der Zeit sind.
Schon 10 Minuten, ich muss zum Zug. Also ich glaube, dass ich ein paar Einblicke gegeben habe, aber ich wollte Ihnen auch nicht zu viel sagen, ansonsten wäre ja die Lektüre des Buches überflüssig.
Ja, danke, Wolfgang Petritsch. Wissensfundus, den wir da heute hier hatten. Von mir auch nochmal die Einladung, dieses Buch wirklich zu lesen. Sie können es gleich heute mitnehmen am Büchertisch. Es gibt auch weitere Bücher von Wolfgang Petritsch hier, auch die Kreisky-Biografie haben wir hier. Aber gerade wenn Sie ein paar so Momente hatten, wo Sie sagen, ah ja, genau, da werden Sie da drinnen noch viel, viel mehr davon finden. Ja, mein herzlicher Dank an Sie alle und Sie natürlich. Ganz kurz noch, die die nächsten zwei Veranstaltungen im Kepler-Salon möchte ich ankündigen. Am Mittwoch um 19.30 Uhr, also diese Woche, geht es um das Thema Keplerinnen. Was hat humanistisches Management mit Lebensglück und Feminismus zu tun? Hier wird Ottmar Hill gemeinsam mit Nadine Engert zu Gast sein. Und kommenden Montag in einer Woche um 19.30 Uhr begeben wir uns wieder mal in die Welt der Physik. Was die Welt im Innersten in Bewegung hält, hier wird Wolfram Hemmel, Juniorprofessor am Lehrstuhl für Beschleunigerphysik der Technischen Universität Dortmund zu Gast sein. Ja, wie immer der Hinweis, sich anzumelden, damit Sie das Programm zugeschickt bekommen. Ja, und die Einladung, uns wieder so zahlreich und häufig zu besuchen. Wir haben noch bis 22 Uhr geöffnet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und herzlichen Dank an Sie und Sie alle. Okay.